Emovotion, der E-Mobility-Podcast. Emovotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Ich bin Jerome Brunel und mit dabei wie immer Wolfgang Paul. Grüß dich, Wolfgang.
Hallöchen zusammen und endlich wieder Farbe in meinem Leben.
Ja, das ist, ja. Du hast ein trauriges Leben. Wir sind so das absolute Highlight. Wie traurig muss dein Leben sein? Ich weiß es nicht. Jessica Reichelt, ich hoffe, dein Leben ist ein bisschen farbiger.
Ach ja, im Moment viel zu viel Farbe drin. Viel zu viel.
Ja.
Hallo zusammen.
Okay, das kenne ich. Michael Scharnberg ist auch mit dabei. Grüße ich. Michael.
Ja, ich grüße euch. Heute Corona verseucht, aber Podcast steckt ja zum Glück nicht an.
Sehr wohl wahr. Wir haben vor einiger Zeit ja gesprochen über das E-Auto-Bashing überall in den Medien, in den sozialen Medien. Und du hast ja auch ein Video dazu gemacht, Michael. Und da gab es ja auch, ich glaube, fast 2000 Kommentare. Also unfassbar viele Kommentare unter deinem Video. Da haben wir uns gesagt, und wir haben das ja schon vor einiger Zeit angekündigt, wir wollen das Ganze mal ein bisschen wissenschaftlicher angehen und mal nachforschen, woran liegt es eigentlich, dass die Leute so ablehnend dem Ganzen gegenüberstehen. Und wir haben eine Psychologin gefunden und das ist Sophie Dück. Grüß dich, Sophie. Herzlich willkommen.
Hallo. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
Wir freuen uns. Jetzt erstmal die Frage an dich. Fährst du ein Auto mit Verbrennungsmotor oder fährst du ein Auto mit E-Motor?
Asche über mein Haupt. Der Verbrennungsmotor ist es noch.
Noch, sagst du. Aber das wird sich hoffentlich bald ändern.
Natürlich.
Bekommst du denn mit dieses E-Auto-Bashing oder diese Auseinandersetzung zwischen Elektroautofahrern und Verbrennerfahrern? Bekommst du das mit in deinem Leben oder ist das etwas, wo du erst drauf gestoßen bist, als wir dich kontaktiert haben?
Peripher ist mir das durchaus aufgefallen und es scheint eine Grundsatzdiskussion zu sein, die da geführt wird von zwei fast Glaubensgemeinschaften, würde ich fast sagen, die ganz, ganz stark polarisieren und ihre eigenen Meinungen und Ansichten vertreten. Und es scheint eine grundsätzliche Debatte der Überzeugungen zu sein. Ja, das ist mir durchaus aufgefallen, aber bewusst darauf gestoßen bin ich durch euch.
Man kennt das Verhalten ja, wenn man diskutiert mit Freunden, auch mit dem Fleischessen, dieser Fleischkonsum. Ne? Und sagt, jeder beobachtet ja, was auf dieser Welt vorangeht und wie sich das gestaltet. Und man kann ja mitgucken, man würde ja dann rational sehen, dass die Leute immer darauf kommen, auf den rationalen Weg und sagen, Mensch, klar, besser ist es, pflanzlich sich zu ernähren. Wenn ich so Sendungen gucke über Ernährungsdocs und was auch immer, die beweisen das über die Blutproben, die Werte sind besser und so weiter. Aber warum, deiner Meinung nach, ist das so schwierig, Menschen von einem alten, eingefahrenen Verhalten in irgendwas Neues zu bewegen? Die müssen doch in die Hände klatschen und sagen, ja, die Fakten, die sind ja da, die überzeugen. Also hurra, und wir machen es alle.
Das wäre ganz, ganz toll, wenn das so funktionieren würde. Da stimme ich dir total zu. Aber neue Gewohnheiten benötigen ganz, ganz viel. Also diese zögerliche Akzeptanz insgesamt von neuen Verhaltensgewohnheiten, unabhängig, ob es jetzt um die Fahrzeuge, um das Essverhalten geht, um Technologien, auch wenn es nachgewiesene Vorteile gibt, sind total schwierig zu etablieren. Dazu gehören die Gewohnheiten, die einen hindern, die sozialen Normen der Menschen, die einen umgeben, die Risikowahrnehmung, die man durch etwas Neues und Unbekanntes hat und auch so eine psychologische Neigung dazu, bei etwas zu bleiben, das man schon kennt. Also so ein Status-Quo-Bias nennt sich das.
Aber es gibt ja diese Risikogruppe, wie wir nennen uns immer selber die Early Adopter, die eben früh da reingegangen sind. Manche sogar noch früher, Michael und Jerome, die sind extrem früh reingegangen, die Jessica, glaube ich, auch, du auch. Die waren ja risikobereit und die sind ja sehr offen für dieses Neue. So ein Drittel psychologisch, die scheinen ja so in diesem Neuen förmlich, juhu, und da kann man rein, das bietet mir Chancen. Und warum ist das dann so schwer, dass das zweite Dritte, ich spreche noch nicht mal von dem letzten Dritte, aber das zweite Dritte dann nachzieht und sieht, Mensch, die sind doch schon in dem Boot drin und das scheint doch alles toll zu sein. Also nicht nur bei jetzt Elektromobilität, ich spreche jetzt gleichzeitig für mehrere Themen, auch wie Essverhalten oder andere Dinge an. Ne? Warum ist das so schwierig, da nachzuziehen?
Gute Frage, danke dir. Ja, das ist eine super komplexe Antwort. Ich versuche das mal runterzubrechen. Also Es ist ganz, ganz oft ein Widerstand da oder so eine Art Trägheit darüber, Veränderungen anzunehmen, auch wenn sie mir vorgelegt werden, weil gewohnte Denkweisen und Verhaltensmuster unserem Gehirn eine Wahnsinnssicherheit geben. Das heißt, die Aufgabe unseres Gehirns liegt darin, diese Tendenz zur Sicherheit immer wieder herzustellen. Und auch wenn ich rein rational weiß, dass das Ergebnis ein besseres für mich und für meine Lebensqualität sein könnte, ist diese Hürde dazwischen zu sagen, ich mache etwas anderes und kenne die Konsequenz nicht zu 100%. Das heißt, unser Gehirn würde in der Tendenz immer dazu sprechen zu sagen, komm, bleib auf der Couch sitzen, mach den Sport nicht. Entscheid dich nicht fürs vegane Gericht. Bleib mal bei dem, was du kennst, weil da kennen wir die Konsequenz schon und die ist vielleicht nicht optimal, aber wenigstens ist sie sicher.
Aber jetzt würde man ja vermuten, bei den ganzen Debatten, weil man das Ende ja so klar sieht und sagt, sagen wir mal Klima, nehmen wir das mal, ne? Diese Klimadebatte, sagt, das CO2 ist jetzt ein entscheidender Faktor, toxische Abgase sind ein Faktor, ne? Und trotzdem haben wir immer diese Gegendiskussion, dass sich eben Menschen, ich glaube, du hast ja einen Teil jetzt schon erklärt, dieses Klammerverhalten, ne, und dann eben nicht in diese Risikobereitschaft reingehen. Also ich persönlich finde es immer sehr schade, selbst wenn man mit Beispielen vorangeht, ist man noch lange nicht der Kandidat, wo die Menschen dann oder andere nachziehen. Ne? Man sieht immer noch sehr zögerlich, die stehen da und gucken und sagen, ja, ist ja schön, aber nee. Nee, für mich ist das nichts. Ne?
Was mich tatsächlich gerade selber auch persönlich bewegt, wie siehst du eigentlich den Einfluss von Freunden oder Peer Pressure, also Gruppendruck, wie siehst du das? Also ich kann vielleicht ganz kurz erzählen, warum mich das gerade bewegt. Du hast gerade schon gesagt, ach, mach den Sport nicht. Ich gehe jetzt tatsächlich seit Anfang diesen Jahres regelmäßig zum Sport. Ich habe angefangen mit zweimal wöchentlich, mittlerweile gehe ich täglich. Also ich gehe jetzt auch nach der Aufzeichnung wieder zum Sport und das Ganze hat damit angefangen, dass ich einen Trainingspartner gefunden habe. Das ist nämlich mein Trainer vom Bogenschießen und ja, mittlerweile gehen wir täglich. Es ist mittlerweile mein bester Freund und mich würde einfach interessieren, ist das sowas Grundsätzliches, was so eine Veränderung bewirken kann? Also wie ist das psychologisch gesehen?
Auf jeden Fall. Das ist so der Bereich Peer Pressure sozusagen. Wenn ich eine Umgebung habe, die mir vorlebt, wie es funktionieren kann, die mich mitzieht, die mich aktiv darin fördert, dass ich mitkommen kann und diese Tür sozusagen schon offen steht und ich mir den Weg nicht darin erkämpfen muss, weil ich andere überzeugen muss von meiner Idee, dann ist es leichter, diesen Weg zu gehen und vielleicht sogar noch jemanden mitzunehmen. Auf jeden Fall. Das hat einen Rieseneffekt. Wie cool, dass du ein Beispiel nennst, bei dem das so gut funktioniert.
Das heißt ja aber dann im Umkehrschluss auch, wenn wir, die wir Erfahrungen haben, rausgehen und die Leute an die Hand nehmen, kann denen der Umstieg prinzipiell leichter fallen, auch wenn die vorher vielleicht völlig verbohrt sind?
Das könnte so sein, muss es aber nicht. Also wir können uns Gewohnheiten wie folgt vorstellen. Das ist sozusagen die Idee von so einer Autobahn im Gehirn, also der Gedankengang, ich nutze die Fahrzeuge, die wir schon immer genutzt haben, da war nie was falsch dran, das war schon immer gut so, das hat schon meine Mutter so gemacht oder wie auch immer. Da ist die Idee dahinter zu sagen, da kann ja nichts falsch dran sein, es gibt genug Beweise dafür, dass es über Jahre und Jahrzehnte gut funktioniert hat. Es ist die automatische Autobahn im Gehirn, die sagt, warum sollte man was ändern? Es gibt ja keinen Grund, das funktioniert. Jede neue Idee, die er reinbringt, ist wie so eine Art Trampelfahrt. Damit in Berührung zu kommen, in Konfrontation zu kommen, Gespräche darüber zu führen und auch die Ideen immer mal wieder präsentiert zu bekommen, darüber zu sagen, hey, es gibt Forschung, wir können in die Richtung schauen. Das ist immer wieder ein Weg, der diesen Trampelfahrt sozusagen abläuft. Und es braucht eine ganze Weile, um den Trampelfahrt zu einer neuen Autobahn zu verfrachten. Ja, also da müsst ihr sehr, sehr viel machen, damit Menschen, die sozusagen festgefahren waren auf ihrer Ursprungsidee, diesen Weg verändern können.
Das sind also diese neuronalen Pfade, die man begeht und genau, die eingefahren genau sind. Und man muss jeden Weg wieder neu laufen, damit dieser kleine Waldfahrt irgendwann zu einem Weg und irgendwann zu einer breiten Straße wird.
Gut, macht ja das Sinn. Halt so, also ich meine, es macht ja einen Unterschied, ob du eine dreispurige Autobahn oder eine sechsspurige umbauen möchtest.
Inwieweit spielt denn das schlechte Gewissen eine gewisse Rolle? Ich meine damit, wenn ich mich in ein Verbrennerauto setze, dann weiß ich zwar, auf der einen Seite funktioniert wunderbar, ich kann damit hinfahren, wo ich möchte, ich kann sehr schnell tanken, ich komme 1000 Kilometer weit, ohne anzuhalten, die üblichen Sachen, das weiß ich alles. Ich weiß aber auch, ich habe Abgase hinten drin, da ist NOx drin, das ist nicht gesund, da ist CO2 drin, das ist nicht gut für unser Klima, all das weiß ich auch, dass das nicht gut ist. Inwieweit spielt es eine Rolle, dass ich mich vor mir selbst rechtfertigen muss, dass ich jetzt Verbrenner fahre?
Es kommt darauf an, wie präsent diese Rolle ist. Also ich glaube, würdest du so eine gesamtgesellschaftliche Umfrage starten darüber, wie viel Bewusstsein darüber herrscht, was der Outcome einer Fahrt ist, würdest du vielleicht gar nicht so viel Klarheit bekommen, wie du sie jetzt gerade hast. Ich vermute, würde es im Auto diese Anzeige geben, die sagt, so viel Gas hast du irgendwie in die Luft gefahren und das hat den Schaden für XY-Lebewesen auf dieser Welt, dann hätten wir da schon eine ganz andere Nummer, mit der wir hantieren. Das haben wir aber nicht, weil es nicht so präsent ist.
Gibt es bestimmte Gruppen wie Männer und Frauen, Alter oder so, wo das besser funktioniert, wo man wissenschaftlich vielleicht mit deiner Erfahrung sagen kann, auch in anderen Themen, bezieht es ja wahrscheinlich nicht auf andere Themen genauso, wo man sagt, ja, in einem bestimmten Alter oder zu einer bestimmten geschlechtlichen Gruppe passt eine bestimmte Tendenz?
Wenn man überlegt, dass unser Gehirn so richtig ausgereift ist, erst mit Mitte 20, was wahnsinnig spät ist, und wir vorher uns versuchen, in der Tendenz von den Älteren sozusagen, also von der Elterngeneration zu distanzieren. Das ist sozusagen die Idee davon, selbstständig erwachsen zu werden und die Distanz reinzubringen in der Jugendlichkeit, dann könnte das ein guter Ansatzpunkt sein, etwas anders zu machen als die Generation vorher. Das heißt, bei jungen Menschen anzusetzen, ist eine gute Idee, weil es die Tendenz gibt, diese Abgrenzung erfahren zu wollen. Und die kann natürlich auch in einem Positivbeispiel liegen und darin, dass es ein anderes Interesse daran gibt, eine Nachhaltigkeit und eine umweltschonende Möglichkeit des Umgangs zu schaffen, die für diese Generation ja auch viel, viel länger von Bedeutung ist.
Gibt es denn Anreize, wo du jetzt sagen würdest von vornherein, für bestimmte Verhalten kann man fördern in eine bestimmte Richtung, die katalysieren das so ein bisschen, damit man da schneller diesen Umstieg schafft?
Ja, finde ich eine spannende Frage. Also es gibt ein psychologisches Belohnungssystem beziehungsweise ein Anreizsystem, was ganz, ganz stark vernetzt ist mit der intrinsischen Motivation. Das heißt, mich selbst wirksam zu fühlen, sozial anerkannt zu werden für das, was ich mache, irgendwie mein eigenes Wohlbefinden zu stärken, kann ein großer Motivator sein. Das heißt, wenn diese Aspekte angezielt werden sozusagen, dann kann das ein guter Punkt sein, um damit weiterzugehen und um da eine Überzeugungsleistung sozusagen reinzubringen. Also ein Riesenteil unserer Selbstwertentwicklung und auch dieser Aufrechterhaltung besteht darin, dass wir uns wirksam fühlen und dadurch kriegen wir dieses Gefühl, was Richtiges zu tun oder einer bestimmten Norm zu entsprechen, eine bestimmte Art von Anerkennung zu erhalten. Das heißt, wenn man da Belohnung reinbringt oder zumindest ein, hey, total cool, dass du darauf achtest, das bringt uns allen total viel, könnte das ein guter Punkt sein.
Dieses Umfeld hat aber natürlich nicht jeder. Ne? Das Umfeld sagt, hey, super, dass du Elektroauto fährst. Bei mir war es das Gegenteil. Also ich habe angefangen, also in den 90er Jahren bin ich zum ersten Mal im Elektroauto gesessen. Anfang 2010 oder so habe ich dann das erste Elektroauto gehabt. Das war ein Twizy, also ein Zweisitzer. Da bin ich mit zur Schule gefahren und sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die Lehrerinnen und Lehrer haben mich ausgelacht. Also er hat ja nicht mal Fensterscheiben, ja. Aber so nach und nach hat sich das verändert. Aber da gab es sehr viel in meinem Umfeld, die mich entweder ausgelacht haben oder nicht ernst genommen haben, die dann halt mit ihrem Mercedes gekommen sind, E-Klasse und was weiß ich, die da mit zur Schule gefahren sind. Da hätte man ja auch sagen können, okay, ich lasse es. Also ich kriege da ja null Anerkennung dafür. Aber es hat mir halt so viel Spaß gemacht, mit dem Ding rumzufahren. Aber natürlich gibt es ja auch viele Leute, denen es wichtig ist, dass ihr Umfeld positiv, zum Beispiel auf ihr Auto, das ist ja auch ein Statussymbol, positiv reagieren. Wenn man das nicht hat, wird es schwierig, ne?
Also wenn man bedenkt, zu welcher Zeit das war, dann kann es ja gut dafür sprechen, dass es in die Richtung der Veränderungs- und Abgrenzungstendenz ging. Ne? Das war so deine Abgrenzungszeit von alle machen es anders, aber ich bin hier derjenige, der eine andere Idee davon hat.
Ja.
Dann schaut hin und dann ist das Anecken vielleicht keine Art von positiver Rückmeldung, die du bekommst. Oder das ist nicht das, was als Anerkennung gesehen wird, aber die Idee von, es wird gesehen, dass ich was anders mache und das fällt auf, kann durchaus auch eine positive Wirkung auf den Selbstwert haben.
Stimmt, wenn du das jetzt so sagst, stimmt. Weil es gab ja dann auch zum Beispiel Zeitungsberichte darüber und ich bin damit natürlich möglichst an die Öffentlichkeit gegangen. Es gab dann eben auch Reaktionen und das hat mir natürlich auch gefallen. Geändert hat sich das, als dann das Tesla Model S vor der Türe stand. Dann musste ich mit was ganz anderem umgehen, nämlich mit Neid von Nachbarn. Also das war dann ein ganz anderes Gefühl, da hatte ich auch so noch nicht kennengelernt. Andere Geschichte ist ja auch, was glaube ich auch eine wesentliche Rolle gerade spielt, ist schlicht und ergreifend Angst. Ich glaube, viele Menschen haben Angst vor Elektromobilität. Das ist ja auch verständlich in irgendeiner Form. Ja, also wenn ich zum Beispiel in einer Firma arbeite, die Ölfilter baut, dann habe ich demnächst ein Problem. Und dann lehne ich das natürlich ab. Aber ich sehe eben auch in meinem Umfeld, dass also wirklich Leute Angst haben. Woher kommt diese Angst? Ist es wieder so, ist es ein Trampelpfad und so weiter? Oder ist es einfach Dinge, die ich nicht kenne? Davor habe ich erstmal Angst.
Das ist mit ganz, ganz hoher Wahrscheinlichkeit so. Die Tatsache, dass es vor allen Dingen in einem Bereich, der sehr, sehr viel Austausch erfordert und mit sich bringt, also ich spreche jetzt über Social Media, diverse Ideen gibt darüber, welche Innovationen es gibt, welche Möglichkeiten es gibt, sich fortzubewegen, Geld zu verdienen, soziale Verknüpfungen und Netzwerke zu schaffen. Das ist für ganz viele Menschen in einem Ausmaß nicht vorstellbar, dass sie schwer differenzieren können, wo kann ich den Outcome so einschätzen, dass ich ein Sicherheitsgefühl daraus gewinne und wo kann ich damit alles gar nichts anfangen, weil das meine Fähigkeiten oder so meine Idee davon, wo ich Kenntnis darüber gewinnen kann, übersteigen könnte. Verstehst du, was ich meine? Der Outcome und dieses Sicherheitsgefühl, das ich nicht gewinnen kann, weil ich eine Flut von Informationen bekomme auf verschiedensten Kanälen, einfach herausfordernd sein kann.
Michael, ich weiß ja nicht alles über dein Leben, aber ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen. Du bist ja eigentlich jemand, der in einem Umfeld, wenn ich das richtig weiß, groß geworden ist, das eher Benzin im Blut hatte. Und dann bist du aber einer der wenigen gewesen, die gesagt haben, so Benzin schön und gut, aber jetzt fahre ich elektrisch. Wie hat denn dein Umfeld damals reagiert?
Ja, totaler Petrolhead. Ich versuche das schon die ganze Zeit zu sagen, aber ihr wart so gut im Fluss. Das hat ganz einfach über Emotionen geklappt. Also der Uwe Kröger hat mich einfach sein Tesla Model S fahren lassen. Und wenn du autobegeistert bist und dann in einem Tesla sitzt, dann ist es um dich geschehen. Das ist einfach der Punkt. Es geschah über Emotionen und ich glaube deswegen, so wie wir auch mit der Julia vorhin schon gesprochen haben, es ist so, wenn du die Leute fahren lässt, dann bekommst du sie am einfachsten, weil du brauchst gar nicht missionieren, sondern einfach erleben lassen. Das ist der einfachste Punkt und deswegen lasse ich die Leute auch immer meine, ich habe sogar mal zeitweise, habe ich glaube ich schon mal erzählt hier, meine Zoe, die ich als Mietwagen habe, ich habe zwei Zoe, Renault Zoe als Mietwagen, die habe ich übers Wochenende kostenlos verliehen, damit die Leute einfach mal E-Auto fahren können und einfach mal gucken können, wie cool das eigentlich ist. Leider Gottes ist es wie mit Menschen ganz oft so, die Autos kamen dann zu spät zurück, die waren ungeladen, meine Kunden mussten dann warten und dann habe ich das wieder eingestellt. Aber trotzdem, die gefahren sind, haben gesagt, wie geil ist das denn? Mein nächstes Auto ist ein E-Auto. Und so erreichen wir sie, glaube ich, über Emotionen und über Erleben.
Sophie, jetzt kann ich natürlich nicht ganz Horb mit meinem Auto fahren lassen. Das wird nicht funktionieren. Kann man natürlich so machen und das ist ein guter Ansatz, den der Michael macht. Aber wir haben hier 25.000 Bürgerinnen und Bürger. Jetzt diskutiere ich ja, oder ja immer weniger eigentlich, aber jetzt wird sehr heiß diskutiert in unserer Szene, wie können wir denn die Leute überzeugen, die nicht überzeugt sind, also nicht missionieren, sondern wie können wir die dazu bringen, das zumindest mal auszuprobieren? Und ich stelle immer wieder fest in Diskussionen auf Facebook, das ist ja für die Alten, oder auf Instagram für die jungen Menschen, dass da, selbst wenn man mit ganz klaren Fakten kommt, dass man damit überhaupt nicht durchdringt. Also es ist wie mit AfD-Wählern, ja, du kannst denen sagen, hey, ihr wählt gegen eure eigenen Interessen, weil die wollen euch die Rente streichen und dies und das und dieses. Und trotzdem machen die ihr Kreuzchen bei der AfD. Und genauso ist es bei Verbrennern und Elektroautofahren. Aber wie kann ich diese Leute erreichen oder geht es überhaupt nicht? Gibt es irgendeine Strategie, die du uns an die Hand geben kannst, wie man die erreichen kann? Wahrscheinlich nicht, ne?
Wenn wir bei der AfD sind, dann muss man sagen, dass die es schaffen, ganz, ganz viele junge Wähler über schnittige, einfache Lösungen zu kriegen. Also es gibt eine komplexe Frage und eine unkomplizierte Antwort darauf, die längst nicht dem Umfang entspricht, der Komplexität der Frage. Aber es ist erstmal wie so ein Pflaster auf die Wunde und es scheint erstmal recht dienlich zu sein auf einer Oberfläche. Das ist was, wenn man das hinterfragt und wenn man eine weitere Frage stellt, relativ schnell aufgelöst wird. das könnte aber ein guter Ansatz sein, im Sinne einer Werbestrategie zumindest mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Also Social-Media-Kampagnen zu starten, zu sagen, hey, habt ihr schon mal drüber nachgedacht, was eigentlich in 20 Jahren mit dieser Welt ist? E-Auto wäre eine Idee. Ist ein einfaches Pflaster, löst das Ganze nicht komplett, aber wir können ins Gespräch kommen. Es ist ein Ansatzpunkt, an dem wir sozusagen den Haken reinbekommen, überhaupt dieses Thema zu erinnern.
Ja, das hört sich ja gut an. Das ist ja, wie du eben sagtest, dass auch eine extrinsische Motivation und eine intrinsische sich wandelt und irgendwann zu einer, eine extrinsische zu einer eigenen Motivation wird. Die muss man ja irgendwie umwandeln können. Also man hat die Möglichkeit, so habe ich es verstanden, man kann es umwandeln, man kann Leute bewegen mit verschiedenen kleinen Mitteln oder eben so Kampagnen, Pflaster drauf, wie du sagtest, und kann die also mit Ansätzen schon motivieren.
Jetzt kann ich ja als YouTuber natürlich kurze Videos machen und sagen, hier, also Ladeproblem, überhaupt kein Problem, zack, 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 30 Sekunden, ich stecke das Ding rein, fertig, ja, entspricht natürlich nicht ganz der Wahrheit, ist auch klar, aber so, das wäre eine Möglichkeit. Aber was mich wirklich interessiert, ich bin ja manchmal in Diskussionen mit solchen Leuten, ja, also die dann irgendeinen Müll schreiben und sagen Kinderarbeit und völligen Schwachsinn dahin schreiben, die ich aber mit Fakten einfach nicht oder kaum erreiche. Aber da habe ich eigentlich keine Chance, oder? Also jetzt als Einzelner im Gespräch mit denen, weil die auch gar nicht darüber sprechen wollen. Habe ich so den Eindruck.
Das könnte ein Punkt sein, wenn es um anonyme Gespräche im Internet geht, dann wird das vermutlich schwierig werden. Wenn dir tatsächlich jemand gegenüber sitzt, dann kann es bedeutsam und auch hilfreich in dem Gespräch sein, diese Emotion erstmal anzuerkennen. Also zu sagen, ich höre, du sorgst dich offensichtlich, da steckt wohl was dahinter, dass du mir gerade nicht vor den Latz knallst, weil du gegen mich argumentieren möchtest, sondern weil du mir deinen Punkt nahebringen möchtest. Was ist das genau? Und wenn du an diesem Punkt etwas einwenden kannst, was vielleicht inhaltlich richtig und wichtig ist, nachdem du die Emotion erstmal anerkannt hast, dann könnte das recht wirksam sein. Aber erstmal diese Angst zu sehen oder dieses, nein, aber ich bin total wütend oder total aufgebracht, alles soll sich hier verändern und das möchte ich gar nicht und das hat viel zu große Ausmaße und überhaupt, was brauchen wir das überhaupt? Das ist was man runterbrechen kann, beziehungsweise was man erstmal emotional auffangen muss, weil es so viel ist. Um dann mit einer Argumentation zu sagen, hey, vielleicht ist es doch eine Lösung für dich. Vielleicht wäre es mal eine Idee, vielleicht schaust du es dir mal an. Und was auch immer hilfreich ist, ist vielleicht nicht das ganz große Ziel zu setzen. Also die Idee davon, jeder kauft sich halt einen Tesla, ist halt auch nicht für alle so machbar und da müssen wir realistisch bleiben. Ne? Und dann bringt das schon auch was zu sagen, wir gucken, dass es irgendwie ein smartes Ziel ist, dass es irgendwie, dass du dazu beitragen kannst, dass du dein Gefühl von Selbstwirksamkeit erhöhen kannst, ohne dass das Ziel ist, ein neues Auto zu kaufen, sondern dass du gucken kannst, wo bringst du dich ein, wo fühlst du dich gesehen, wo kriegst du das Gefühl von, ich mache hier was und es ist das Richtige und ich werde dafür anerkannt und es ist keine Riesenhürde, die mich finanziell belastet.
Ich meine, Elektromobilität fängt ja nicht beim Auto an. Also Elektromobilität fängt ja viel niederschwelliger an. Das kann ja ein E-Bike sein, das kann auch ein E-Roller sein, den kriegt man für 600-700 Euro einen guten und kann damit ja sich schon mal in der Stadt bewegen. Das funktioniert ja recht gut. Was mir aber einfach auffällt, ist diese etwas, was ich vorher so nicht erlebt habe. Ich gehe jetzt mal 5 Jahre zurück. Wenn ich da mit jemandem diskutiert habe, dann hat man sich über Fakten unterhalten. Ja, man hat gesagt, pass auf, wenn du das und das machst, dann ist dieses und jenes. Und dann wurden die Fakten auch nicht, die wurden auch anerkannt, die Fakten. Und dann hat vielleicht der eine oder andere sogar vielleicht mal seine Meinung geändert, eher selten. Aber man hat sich über Fakten unterhalten. Ich erlebe immer öfter in meinem Leben, dass Fakten einfach überhaupt gar keine Rolle mehr spielen. Also das erste Mal, wo ich das tatsächlich erlebt habe, als ich an einen Menschen geraten bin, den ich schon länger kannte und der eben ganz den Trump ganz, ganz toll fand. Und ich habe dann versucht, mit Fakten zu argumentieren, habe irgendwann gemerkt, der wird immer aggressiver und den interessieren die Fakten nicht. So, dann kam Corona, das war so noch vor Corona, und dann kam Corona und danach kam die AfD. Oder schon gleichzeitig. Und ich merke, dass ich immer mehr an Menschen gerate, denen Fakten vollkommen Wumpe sind. Und nur noch Emotionen eine Rolle spielen. Ich bin jetzt sauer, ich bin wütend und ich finde das alles scheiße und so weiter und so weiter. E-Mobilität ist da auch nur ein Randaspekt, der uns natürlich besonders interessiert. Empfindest oder erlebst du das auch so oder ist das nur gefühlt von mir? Oder ist es tatsächlich so, dass in unserer Gesellschaft das so ist, dass wir uns immer weiter auseinander dividieren, aber nicht über Fakten oder einfach ja Fakten, sondern nur noch irgendwie emotional argumentiert wird. Nimmt es tatsächlich zu oder bilde ich mir das einfach nur ein?
Ich würde behaupten, dass du dir das einbildest, weil ich nicht glaube, dass das jemals anders war. Ich glaube nur, die Themen, über die wir diskutieren, verändern sich. Und Emotionen sind ein wahnsinnig guter Ankerpunkt, um damit umzugehen und damit zu arbeiten. Dafür braucht es aber ein Gegenüber, das eben nicht missionieren will. Also wenn die Idee ist, diesen Trump-Wähler einzufangen oder nicht in seine Aggression ausarten zu lassen, sagen wir es so, dann schaffst du das ganz gut, wenn du verstehst, was seine Ankerpunkte sind. Und meistens ist der Ankerpunkt, du wirst da verstanden. Da gibt es offenbar eine Lösung für ein Problem, das du verspürst. Aha, okay, lass uns das Problem noch mal anschauen. Vielleicht gibt es alternative Lösungswege, die nicht bei Trump enden. Und
dabei ist mir immer aufgefallen, ich gucke immer so ein bisschen darüber, über diese Massen, so Massenphänomene, dass man irgendwie zieht mit. Ich bin eher so ein Außenseiter, der da ein eigenständiges Denken hat, ne? Also nicht, dass das jeder für sich bestimmt beansprucht, das wird so sein. Aber man sieht, es gibt immer so eine zweidritte Masse, die dann, egal auf welcher Seite sie stehen, beziehungsweise sie stehen auf einer Seite und sagen, das ist die Rechtslage, die wird festgeklopft, und die anderen, die wirklich mit den Fakten, was Jerome sagte, die faktenbasiert irgendwas machen, die dahinter gucken, die vielleicht ein bisschen tiefer in die ganzen Materien reingucken, das sind ja die am Ende dann sagen, die zwei Dritte, die liegen auf der falschen Seite. Und dann schießt natürlich irgendeine Argumentation los. Und ich glaube, genau wie du schon angedeutet hast, dann fängt das an mit so Emotionen so hoch zu, ja, wieso seht ihr das nicht, ne? Die Wahrheit liegt eben rechts und nicht auf der Zweidrittel-Ebene, sondern bei den eher wenigen, die sich tiefer mit diesen Sachen auseinandersetzen. Also ich habe auch eben tatsächlich dieses Gefühl gewonnen seit ein paar Jahren, dass man eher eine gewisse Oberflächlichkeit hat, dass Menschen eben, die alle Medien, man hat ja nun mal medial alle Möglichkeiten, TV zur Verfügung, Radio, Internet, wirklich alle Quellen. Warum herrscht diese Oberflächlichkeit? Herrscht die oder ist das auch so ein Stück der Einbildung? Gibt es die gar nicht, diese Oberflächlichkeit?
Ich glaube, was halt häufig wahnsinnig verunsichernd wirkt, ist, dass Expertise ein Stück weit fragil ist. Also es wäre der Wissenschaft nicht richtig und nicht korrekt, sozusagen, wenn ich jetzt behaupten würde, so und so sieht es aus, aus dem und dem Grund ist das ein Fakt, der für immer so bestehen bleibt. So funktioniert Wissenschaftlichkeit nicht. Es kann total gut sein, dass es in ein, zwei Jahren eine Art von neuer Forschung gibt, die das, was ich vorher gesagt habe, völlig widerlegt. Das heißt, obwohl eine Expertise da ist und obwohl sie gut begründet ist, heißt das nicht, dass sie in Stein gemeißelt ist. Und ich glaube, das ist für viele Menschen, die nicht aus dem Bereich der Expertise kommen, ein wahnsinniger Unsicherheitspunkt zu sagen, na, aber die, die es wissen sollten, die wissen es ja auch nicht so genau. Und das stimmt, aber es ist die aktuelle Wissenslage. Das ist das, was wir wissen können.
Letzte Frage, Sophie. Ja. Unsere Welt, in der wir leben, ist ja unheimlich komplex geworden. Also wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, da war das alles irgendwie einfacher. Ja, vielleicht eingebildet, aber unsere Welt ist komplex geworden. Unsere Jeans kommt nicht aus der Näherei nebenan, sondern aus China, und das iPhone kommt, ich weiß nicht woher, und so weiter und so. Es ist ja alles sehr komplex, es gibt keine einfachen Antworten auf komplexe Fragen. Ist das etwas, wo die Leute dann einfach sagen, Mensch, also ich verstehe die Welt nicht mehr, ich gebe mir jetzt nur noch einfache Antworten?
Das ist zumindest etwas, was die Komplexität erleichtert. Also in Schubladen zu denken und erstmal eine Idee von etwas zu haben, selbst wenn es eine vorgefertigte Meinung ist, die wir übernehmen, macht das Ganze weniger komplex. Und das mag sein, dass es nicht in dem ganzen Umfang erfüllt wird und meine eigene Frage und vielleicht auch mein Bedürfnis nicht in vollem Umfang dadurch geklärt ist. Aber es ist zumindest etwas, was ich als Schublade zumachen kann, weil es etwas gibt, was ich reingelegt habe. Also ja, gut möglich.
Okay, gut, das war Sophie Dück. Sie ist Psychologin. Dankeschön, dass du bei uns zu Gast warst. Und ich glaube, ich mache jetzt mal Termin bei der Sophie. Ich habe so viele eigene Probleme, die müssen wir mal ein bisschen besprechen. Da können wir mal ein paar Sessions zusammen machen. Michael, bist du auch dabei? Und übrigens, Michael.
Wir sind
Michael,
alle dabei.
Wir sind alle
sehr
für
gern,
ein,
komm vorbei.
Wir sind alle für ein Tempolimit auf nicht, deutschen Autobahnen, nicht wahr, Michael?
Ja, also das kann ich auch
nicht. Jessica und ich halten zusammen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.
Ich unterschreibe das.
Okay. Immer.
Macht's gut, und wir hören uns in einer Woche wieder.
Bis dann.
Tschüss. Tschüss, ihr Lieben.
gerne.